Liebe Zuhörer unseres Radios, Sie haben vielleicht in den vergangenen Tagen die Exerzitien, die ich über die Vorsehung Gottes gehalten habe, mitverfolgt oder vielleicht einzelne Teile davon angehört. Es steht ja jeder irgendwie in gewisser Weise in sich. Es sind verschiedene Aspekte, die ich aufgegriffen habe, etwa die missbrauchte Vorsehung, die exemplarischen Verdeutlichungen gelebten Vorsehungsglaubens anhand einiger heiliger und großer Gestalten unserer Kirche, Vorsehung und Bittgebet, wie es ausschaut mit der Vorsehung, ja, wenn Gott uns auch manches Leid zumutet in unserem Leben, ob man die Wege der Vorsehung Gottes erkunden kann, Vorsehung und Wunder, Vorsehung und Evolution, auch ein ganz wichtiger Bereich, Gottes Vorsehung und menschliche Freiheit. Das Problem bei der Vorsehung besteht darin, dass man ganz leicht einige Geschichten erzählen kann, Erlebnisse aus dem eigenen Leben, wo man bestimmte Fügungen erlebt hat und man sagen kann, ja, das war nicht einfach nur Zufall, da hatte Gott die Hand mit dabei. Aber ja, darum geht's eben allein nicht. Das war Aufgabe von meinem Professor, als ich 1989 mit dieser Arbeit begonnen habe, den Versuch zu machen, einige wesentliche Grundlinien des Handelns Gottes in dieser Welt herauszustellen. Also vielleicht, ob es da bestimmte Linien gibt, bestimmte Leitlinien, die sich immer wiederholen, die ähnlich sind. Einiges davon habe ich entdeckt. Auf der anderen Seite ist Gottes Handeln am Menschen so vielfältig, dass man es nicht auf einen bestimmten Nenner bringen kann. Es ist so vielfältig, wie es Menschen gibt. Und es ist ja einer der Wege Gottes, wo wir den Gott erkennen können in unserem Leben, wenn wir auf unser Leben schauen und in den vielleicht verschobenen Zickzackkurven, die es manchmal genommen hat, die gütige Hand Gottes auch erkennen, die uns hier geleitet hat. Ich freue mich auf Ihre Fragen, Ihre Anregungen. Eine Hörerin haben wir jetzt schon in der Leitung, Frau Koch aus Legau. Grüß Gott, Frau Koch.
Ja, ich wollte recht vergelt's Gott sagen über diese Vorträge, über die Vorsehung, göttliche Vorsehung, und wollte einen ganz kurzen Tipp geben, den mir eine gute Freundin gegeben hat. Immer in der Früh einfach sagen, göttliche Vorsehung, leite mich. Da habe ich oft so erstaunliche Begegnungen schon gehabt. Also das habe ich wirklich immer als ganz gut empfunden. Und das, was Sie von dem Buch gebracht haben, also eben über die tröstliche Schatten, drohende Schatten, göttliches, tröstliches Licht, das habe ich also wirklich die Bücher schon verschenken können, weil es mich so ergriffen hat.
Es ist ein unglaubliches Zeugnis von Pater Gerion Goldmann, einem Franziskanerpater, der vor einigen Jahren gestorben ist. Das vielleicht für andere Zuhörer, die das Buch nicht kennen, der im Zweiten Weltkrieg ja mehrfach dem Tod nahe war, eigentlich hätte sterben müssen, auch dann in Nordafrika, in Algerien war er, glaube ich, in einem Gefangenenlager unter den miserabelsten Bedingungen gelebt hat, dahin vegetiert hat, fast wie ein Tier, und doch immer wieder davon gekommen ist.
Und im KTV ist wunderbar unter Macht des Gebetes das gebracht worden, sogar noch mit ihm selber.
Schön.
Vergelt's Gott.
Ja, segne es Gott, Frau Koch, das ist eine ganz wichtige Anregung. Ich bin auch dankbar, wenn ich immer wieder neu von meinem Gebet lernen kann. Vorsehung Gottes, leite mich. Man kann vielleicht auch in der Früh, so habe ich gelegentlich gebetet, Herr, lass den Himmel über mir offen stehen, zum Herrn stehen, zum Herrn rufen. Herr, lass den Himmel heute offen sein über mir. Das ist ein ganz ähnliches Gebet, aber Sie haben es jetzt konkret auf die Vorsehung hin formuliert. Danke, Frau Koch. Alles Gute Ihnen.
Danke.
Bitte, aus Mainz ist Herr Schiel auf Sendung. Grüß Gott.
Grüß Gott, mein Name ist Joachim Schiel, ich wohne in Mainz und ich habe komplett die Exerzitien gehört. Ich habe teilweise mitgeschrieben und dann auch das zusammengefasst. Also für mich war das meiste neu, über 50%.
Das ist schön.
Ich habe natürlich noch eine Frage.
Ja, gerne.
Und zwar, ich habe mein Leben, ich bin 70 Jahre alt, ich habe mein Leben an für sich immer danach gestaltet und wollte das immer gestalten, mein Leben aus christlicher Sicht zu sehen.
Ja.
Das hat ja auch was mit der Vorsehung zu tun.
Ja, natürlich.
Und ich war krank bis zum 25. Lebensjahr und ich habe mich ein bisschen an die Kirche geklammert und habe Enzykliken gelesen. Und meine erste Enzyklika war Populorium Pro Crestio. Ja. Und ich bin der Meinung, da bin ich mit gut gefahren.
Ja, das ist sicher richtig.
Meine Bildung ist nicht groß, aber ich kann aber so weit mitreden, Sie könnten noch einen neuen Vortrag machen mit dem Titel von Francis Bacon bis Eugen Drewermann. Und zwar habe ich in der Enzyklika von Benedikt den 16. gelesen, dass Francis Bacon den Hoffnungsglauben umgewandelt hat, mehr und weniger in den Fortschrittsglauben.
Ja, das ist richtig.
Und das ist auch ein großes Gebiet.
Ja, danke für diese Anregung, Herr Schiel. Also die Enzyklika Populorum Progressio war bahnbrechend. Sie kam 1967 heraus und Paul dem 6. geschrieben. Heute ist übrigens sein Todestag. Paul der 6. hat unglaublich für die Kirche gelitten. Er hat gesagt, das ist vielleicht meine Aufgabe, für die Kirche zu leiden. Und es ist kein Zufall, dass er am Fest der Verklärung des Herrn dann heimgehen durfte. Es geht um die Entwicklung der Völker, vor allem auch die Auseinanderentwicklung, dass einige Nationen viel haben und andere aus ihrer Not nicht herauskommen. Die Aktualität dieser Enzyklika ist keineswegs vorbei. Es ist aktueller denn je. Das andere, was Sie gesagt haben mit Francis Bacon, das ist auch ein ganz wichtiges, weites Feld, was Sie angeschnitten haben. Und es ging darum, dass in der aufbrechenden Zeit der Industrialisierung die Menschen das, was sie früher vom Glauben erwartet haben, dass das Paradies wiederhergestellt wird, durch die Technisierung glaubten, nun selber herstellen zu können. Also man ist immer mehr Herr über die Natur geworden, hat immer mehr die Geheimnisse der Schöpfung erforscht und ihr die eigenen Gesetze aufdiktieren können, sodass man immer weniger im Schweiß des Angesichtes seine Arbeit, seiner Tätigkeit nachgehen konnte, sodass man gemeint hat, man könnte jetzt diesen Fluch, der auf der Schöpfung lastet, durch den Sündenfall des Menschen, durch die technische Mächtigkeit des Menschen in den Griff bekommen und überwinden. Das heißt, was man, und das hat der Papst glänzend aufgezeigt in dieser Enzyklika Spe Salvi, dass das etwas ganz Bestürzendes ist. Der Offenbarungsglaube, der immer mehr verschwindet, auch die Hingabe an die Vorsehung Gottes und dass man gemeint hat, durch technische Konstruktionsmächtigkeit dann die Schöpfung in den Griff zu bekommen. Das hat natürlich sehr viel mit Vorsehung zu tun. Ganz einfach formuliert, was man früher von der Vorsehung Gottes erwartet hat, machen wir jetzt selber. Danke, Herr Schild, auch, dass Sie sich Zeit genommen haben, diese Vorträge von mir anzuhören. Vielleicht ist Ihnen noch etwas ganz besonders wichtig gewesen, was Sie nicht für Ihr Leben, was sich Ihnen eingeprägt hat von den Vorträgen.
Ja, ich habe an sich eine Frage formuliert heute Nachmittag um 3 Uhr, 4 Uhr. Und zwar kann ich Ihren Vortrag dazu verwenden, wenn ich apostolisch tätig sein möchte. Ich bin jetzt 7 Jahre in Rente, 70 Jahre alt und einigermaßen geistig fit. Und ich habe eine Frau, die ist chronisch krank, die steht an erster Stelle.
Klar.
Und was ich noch sagen wollte, ich wohne in der Hegelstraße und hier ist auch die Kantstraße.
Ja.
Und da muss ich auch während Ihres Vortrags daran denken, da reicht es mir an für sich. Die wenigen Erkenntnisse, die ich habe über die Philosophie, die reichen mir und mir reicht an und für sich der Glaube aus dem Katechismus. Ja, und ich habe auch den großen Katechismus mir besorgt. Und das genügt mir an und für sich.
Ja, danke, Herr Schied, das Bitte. Ist ganz richtig. Alles Gute und Gottes Segen. Danke, dass Sie sich gemeldet haben. Ja, Hegel hat gemeint, dass es falsch ist, zu versuchen, nur immer im Kleinen, also in den Alltäglichkeiten, den Willen Gottes, die Vorsehung zu erspüren, sondern man müsste auch im ganz großen Weltgeschehen das tun. Und das hat er dann auch getan, indem er nämlich meinte, bei Napoleon Bonaparte so diese Weltseele festzustellen, diesen Geist, der über die ganze Welt hinweggreift und das schon zu einem Zeitpunkt, als 100.000 tot waren nach der Vielvölkerschlacht in Leipzig. Also er ist kläglich gescheitert mit diesem Anspruch, mit diesem Denken, dass man die Vorsehung Gottes auch im Großen der Weltgeschichte so einfach ablesen kann und das identifizieren kann mit den Machtplänen einzelner großer Leute. Frau Lerchel aus Münz ist die Nächste. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Dr. Kocher.
Zunächst einmal herzlichen Dank für diese Exerzitien, die mich buchstäblich ans Radio gefesselt haben.
Ja.
Ich habe gar nicht mehr erwarten können, bis immer der nächste Vortrag kam. So spannend war das für mich alles. Also sehr beeindruckt hat mich auch der Vortrag über das Leid. Da habe ich leider Gottes nur die Hälfte davon gehört. Und das, was Sie über die Unterscheidung der Geister gesagt haben. Also bei dem Leid, da komme ich immer noch ein bisschen nicht zurecht. Ich meine, wenn man einen jungen Menschen im Rollstuhl sieht, der keine Beine mehr hat und so weiter, und man denkt an Gottes Barmherzigkeit, da komme ich schon manchmal auf den Gedanken, ja, lieber Gott, warum lässt du das zu? Ich meine, sicher, wenn man dann wieder den Blick aufs Kreuz richtet, dann wird das Ganze verständlicher. Und wenn man halt, sagt man mal, das Leid annehmen, das ist halt schon schwer.
Ja, das ist richtig. Und da sind Sie nicht allein. Das habe ich auch versucht, in dieser schwierigen Thematik aufzugreifen. Ich schaue gerade nach, ob ich die Stelle finde. Romano Guardini, sicher einer der ganz Großen bei uns in der Kirche, der hat gesagt, er wird im Endgericht nicht nur gefragt werden, nämlich was er aus seinem Leben gemacht hat, sondern er wird auch Gott fragen, warum zum Heil diese furchtbaren Umwege über das Elend, über die Krankheit und das Leid so vieler Menschen. Also da sind sie nicht allein und ich glaube auch, dass man das wirklich fragen darf. Trotz allem Wissen, dass wir eingeborgen sind in die Liebe Gottes, dass wir eine ewige Heimat haben, aber das und dass das Leid, wenn man es mit Christus trägt, nicht umsonst ist, werden sicher immer wieder diese Fragen auch bleiben. Und die darf man auch haben.
Und dann hat mir noch Ihr Vortrag über die Unterscheidung der Geister sehr gut gefallen. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wenn man zum lieben Gott um Hilfe schreit, dass man dann oft sehr lange warten muss, bis er hilft oder bis sich was tut. Ich werde jetzt mal so versuchen, wie Sie gesagt haben, einen Plan machen und sagen, das und das, lieber Gott, das möchte ich gern, dass du mir gewährst oder dass ich dazu so weit komme. Das probiere ich jetzt einfach einmal.
Ja, da darf ich, es ist gut, dass Sie das jetzt noch anschneiden. Das habe ich am vergangenen Samstag gesagt, als einige Freunde bei uns hier bei uns im Studio in Beiderschwang waren. Ich habe ganz konkret vor 7, 8 Jahren immer wieder gesagt, Herr, hilf mir doch, jetzt bitte steh mir doch bei, hilf mir doch. Ich ertrinke an der Arbeit, ich hatte keinen Geschäftsführer, ich war verantwortlich für die Finanzen, für die Öffentlichkeitsarbeit, für das Personal, für das Programm. Ich war Pfarrer für die, und also unglaublich viel und habe immer wieder zum Herrn um Hilfe geschrien und es hat scheinbar nichts gebracht, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, ich muss jetzt mal mir ganz konkret überlegen, was ich denn eigentlich will. Denn immer wieder hatte ich auch ehrenamtliche Leute, die mir halfen, aber es ging dann eine Zeit ganz gut und dann war es umso schlechter. Und das hing auch wesentlich damit zusammen, dass ich mir selber gar nicht klar gemacht habe, was ich denn jetzt eigentlich will. Und dann habe ich genau eine Stellenbeschreibung aufgesetzt und mir gesagt, das und das und das muss der Mann erfüllen, der Geschäftsführer. Und ansonsten werde ich nicht Ja sagen und wenn ich noch so sehr die Zähne zusammenbeißen muss und vielleicht über Monate hinweg dann doch wieder allein bin, aber erst wenn das wesentlich erfüllt ist, dann werde ich eine Zusage geben. Und das habe ich dann auch gemacht, musste auch längere Zeit warten, bis dann Herr Enders kam, der mir dann wirklich eine ganz große Entlastung, eine ganz große Hilfe war. Also man muss schon auch sehr genau sich überlegen, was wir wirklich brauchen. Das war beim Medienhausbau nicht anders. Jetzt nicht nur beim Personal, sondern auch beim Hausbau. Und dann dem Herrn die Pläne hinlegen und ihn um seinen Segen bitten. In meinem Zimmer ist eine schöne Herz-Jesu-Statue. Sie passt zu dem Kreuz und der Mutter Gottes bei uns im Studio. Und diese Statue, die hebe ich immer ein bisschen an, sodass ich die Pläne dann vom Medienhausbau darunter schieben kann und habe das gleichsam immer dem Herrn zu Füßen gelegt. Also das können Sie dann auch noch tun, wenn Sie eine Mutter-Gottes-Statue haben, Antonius oder was auch immer, das und das, um was Sie bitten, im Kuvert tun, hinlegen und sagen, bitte Herr, ich versuche jetzt in deinen Anliegen zu beten, kümmere du dich jetzt auch um die Dinge, die mir wichtig sind, die ich brauche für mein Leben. Danke, Frau Lerche.
Bitte.
Alles Gute Ihnen. Bevor wir eine erste Pause einlegen, nehme ich Frau Keller noch auf Sendung. Frau Keller, grüß Gott.
Grüß Gott, mir hat gefallen, was über das Leid irgendein Zitat, das ich so amorph im Kopf habe,
ja.
Dass ein Leid kann besser ein Leid als kann vorbeugen ein größeres Leid. Ein kleines, ein...
Ja.
Sie haben zitiert irgendeine Frau, das Leid kann man nicht erklären, aber das ist vielleicht hat Gott das gewollt, um vorzubeugen einem größeren Leid.
Das ist sicher möglich, dass er manches auch an Krankheit vielleicht zulässt, dass wir aufwachen, dass wir erkennen, so können wir das Leben nicht weiterführen und uns rechtzeitig ändern, weil es sonst vielleicht noch viel schlimmer kommen hätte können.
Ja, ich habe das aufgeschrieben, aber und dann habe ich eine existenzielle Frage, nicht so sehr intellektuell, aber
ja.
Dieser Herr in Balderschwang, der Angst hat vor dieser Verkehrsvorrichtung, erinnern Sie sich, wissen Sie, was ich meine?
Der Angst hat vor der Verkehrsvorrichtung.
Ja, er hat kein Vertrauen, er hat immer Angst. Und Sie haben gesagt, Leute, die Angst haben, sehen diese Unglücke.
Ah, ich verstehe jetzt, was Sie meinen, ja, genau.
Wissen Sie, was ich meine?
Ja.
Dieser Mensch hat kein Vertrauen und das ist bei mir genauso. Ich habe kein Vertrauen und ich bin ängstlich, ich bin ein Spiegelbild von diesem Herrn und er ist runtergekommen mit dieser Notbremse oder sowas,
ja.
Haben Sie gesagt.
Ja.
Und ich höre immer diese Sprüche vom Priester und Doktor von Theologie, wer kein Grundvertrauen hat, hat kein Gottvertrauen. Und wer nicht lieben kann, wer nicht Liebe erfahren hat, wird nie lieben können. Und das ich fühle mich prädeterminiert. Das ist mein Fall. Ich habe das nie erlebt, was Vertrauen ist.
Ja.
Aber das würde zu lange dauern. Ich wollte das nur sagen, dass dieser Herr, ich habe mich, das ist seine Zwillingsschwester.
Ja, okay. Wenn Sie vielleicht einfach mal kurz die Antwort entgegennehmen. Es ist ein Irrtum zu sagen, wer nicht Liebe erfahren hat, wird nicht lieben können. Es gibt so viele Menschen, bei welchen das Grundvertrauen erschüttert worden ist, vielleicht sogar zerstört worden ist. Und das sind nicht unbedingt die schlechtesten Menschen. Wir wissen nicht, warum Gott das im Leben von uns zulässt. Ich kenne viele, habe bei mir auch manche Erschütterungen erleben müssen und lese zurzeit, wie ich schon in den Mittagsansprachen gesagt habe, die Biografie von Mutter Angelika. Sie hatte als Kind in ihrer Kindheit und frühen Jugendzeit unentwegt Magenschmerzen. Und wir wissen ja, dass im Magenbereich, im Bereich des Sonnengeflechts, so viele Nervenzellen sind wie im Gehirn, das sagen uns die Forscher. Und das ist der Gefühlsbereich. Sie hatte deshalb diese Schmerzen, weil sie nie die Geborgenheit in der Familie erfahren hat. Ihr Vater hat sie mit 5 Jahren und die Mutter verlassen, hat die Unterhaltszahlungen spärlich oder gar nicht geleistet. Die Mutter hatte 2 Nervenzusammenbrüche. Sie wohnte dann bei Verwandten, die sie permanent gepiesackt haben, wegen ihrer Mutter, sodass sie einmal sogar nach ihrem Onkel ein Messer geworfen hat. All diese schlimmen Dinge, dazu kam noch die Zeit der wirtschaftlichen Depression in den 20er und 30er Jahren in den USA, der tägliche Existenzkampf. Diese Frau hätte eigentlich so unendlich unglücklich und mit ihrem Leben sein müssen, so unendlich hadern müssen mit dem lieben Gott. Aber Gott, und da sind wir jetzt wirklich beim Kern, hat das zugelassen, weil dann in ihr ein unglaublicher Wille gewachsen ist, durchzuhalten, nicht aufzugeben, weil sie das gelernt hat, zu kämpfen, sich in ihrem Leben zu behaupten, sich einzusetzen, weil sie ja gestellt worden ist, während andere Schwestern dann später im Kloster bei vielen Schwierigkeiten eingeknickt sind, hat sie das locker durchgestanden. So im Rückblick gesehen hat dann alles wiederum seinen Sinn gehabt, warum er das auch zugelassen hat. Nicht, dass Gott das will, aber warum er es zugelassen hat. Und ich bin ganz sicher, wenn wir Ja sagen, wenn wir die Gnade haben, unser Leben annehmen zu können, wie es ist, dankbar zu sein, wie es gelaufen ist, dann wird Gott aus diesen Mosaiksteinchen auch gerade das, was uns geschmerzt hat, was wehgetan hat, ein sinnvolles Ganzes machen. Das ist das. Wenn er etwas zulässt, auch etwas Dunkles, und das müssen Sie wirklich wie ein Dogma annehmen, dann hat es einen Grund. Es hat einen Grund. Und deshalb sollen wir Gott für das loben und danken, was er auch an Dunklem zulässt. Er macht keinen Fehler. Das sind natürlich wahnsinnige Sätze, wenn Sie das jetzt konkret durchbuchstabieren auf das Leben eines Menschen, wenn die da missbraucht worden sind, wenn die schwerste Verwerfung in ihrem Familienleben erlebt haben und Demütigungen, Leid. Aber das ist, wenn Sie da mal so weit sind, dass Sie sagen, Herr, es war so, wie es war. Und es hat einen Grund, warum du es zugelassen hast. Und ich danke dir und ich lobe dich und ich preise dich dafür. Dann sind sie sehr weit. Es gibt, man könnte jetzt unzählige Geschichten erzählen von einem Polizisten, der als Kind permanent geschlagen worden ist, dem es ganz dreckig ging. Später war er ein 2-Meter-Mann, ein richtiger Bulle. Und jeder hat gemeint, was das für ein Durchbeißer ist. In Wirklichkeit hat sich unter der rauen Schale ein ganz weiches Herz verborgen. Und als Polizist ist er unzählige Male mit solchen Situationen konfrontiert worden, wo Kinder geschlagen, misshandelt worden sind. Und er hat, kaum dass er viel gesprochen hat, sofort die Situation erfasst und konnte helfen wie kein anderer. Also das hat Gott auch im Hinblick auf die spätere Tätigkeit vielleicht so zugelassen. Und da, wenn Sie das einmal, das ist nicht leicht, und ich rede da durchaus auch von eigener Erfahrung, von eigenem Kämpfen und Ringen, aber wenn Sie das einmal annehmen können, dann sind Sie, da haben Sie einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Und das wünsche ich Ihnen. Romano Guardini hat die interessante Beobachtung gemacht, dass zwischen unserer Innenwelt, also dem, wie wir empfinden, und dem, wie die Dinge sich uns gegenüber verhalten, eine Korrespondenz besteht, ein Zusammenhang. Ein Beispiel, und das habe ich jetzt auch genannt, aber vielleicht haben nicht all diese Sendung gehört. Wenn Sie jetzt ein ängstlicher Typ sind und meinen, dass Ihnen jetzt ein Ziegel auf den Kopf fällt, kaum, dass Sie die Tür verlassen haben, dann werden Ihnen auch permanent diese Dinge passieren. Und da habe ich ein Beispiel erzählt von einem Berater von mir, der immer ein bisschen so eine ängstliche Art hat und schon Sorge hat, ob er überhaupt über den Pass kommt und zu dem Ort, wo er weggefahren ist. Und gerade dem ist es passiert, dass er die Passstraße, die Passhöhe überwunden hat, drüber gefahren ist und dann irgendwie ein größerer Motorschaden war. Also gerade kann natürlich jetzt auch Zufall sein, aber immer wieder passieren dem solche Sachen. Oder einer, der einfach nur zwei linke Hände hat, wenn der irgendein Material in der Hand nimmt und das geht einfach zu Zerbruch. Und so kann man in gewisser Weise sagen, dass jeder Mensch seines eigenen Glückes Schmied ist. Das in gewisser Weise, man kann das nicht näher beschreiben, das ist einfach eine Beobachtung, die Dinge außen sich entsprechend auch der inneren Einstellung des Menschen verhalten. Und das ist natürlich dann auch die Grundlage für das Reich Gottes. Die Gnade knüpft nämlich an die Natur an und überbietet sie. Jemand, der in den vorletzten Dingen des Lebens seine Gelassenheit entwickelt und die Sorge um das Reich Gottes an erste Stelle setzt, wird die Eintrittsstelle für die sich auf die Welt richtende schöpferische Kraft Gottes. Also, wenn jetzt natürlich dann jemand im Inneren ganz auf Gott hin offen ist, dann können Sie sich vorstellen, was da passiert. Das wird explosiv. Wenn einer das lebt, euch muss es zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit gehen. Alles andere wird euch dazugegeben werden. Dann wird diese Zugabe Gottes in überschwänglicher Weise erfolgen. Die Welt ändert sich um jemand, der die Anliegen Gottes zu den eigenen gemacht hat, in explosiver Weise. Die Ordnungen des Daseins stellen sich in deinen Dienst, so sagt Kessler. In der Lebensbeschreibung des heiligen Martin von Tours, den Dialogen Gregors des Großen über Benedikt von Nursia, oder den Geschichten über den heiligen Franziskus werden viele Wunder und außergewöhnliche Ereignisse geschildert. Diese Geschichten sind unbedingt ernst, so Romano Guardini, sie sind wahr. Wesentlich ist hierbei das Gesamtwunder dieses Daseins, das Werden des Neuen im Vollzug der Vorsehung, und es ist Wahrheit. Also, wenn das Innere eines Menschen dann erfüllt ist von diesem Eifer für das Reich Gottes, dann strahlt das natürlich aus und erfasst alle Menschen in der Umgebung. Frau Spiesberger, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
Ein ganz herzliches Vergelt's Gott für die Exerzitien. Die waren wirklich gehalten auf einem sehr hohen Niveau. Und darüber habe ich mich gefreut und dafür bin ich Ihnen dankbar. Ich gehöre zu den älteren Menschen. Und da meint man ja meistens so bei den Seniorentreffen, oh ja, die sind zufrieden mit Kaffee und Kuchen. Und das stimmt eben nicht. Viele, die haben die Möglichkeit, weiterzudenken. Ja. Und die möchten es auch. Und dafür bin ich Ihnen dankbar, dass Sie uns das zugetraut haben. Als Zweites habe ich mich darüber gefreut, dass auch Herr Pater Kentenich einen Stellenwert in Ihren Ausführungen hatte. Ich gehöre schon sehr, sehr lange zur Schönstadtbewegung und lebe oder habe immer versucht, mein Leben aus dem Vorsehungsglauben zu leben. Und da habe ich immer und immer wieder erlebt, dass Fügungen und Führungen wie Lichter an meinem Wege standen, dass er nie ganz dunkel wurde.
Das haben Sie ganz schön.
Darf ich noch ein drittes hinzufügen?
Ja, klar, selbstverständlich.
Ich wäre eigentlich dankbar gewesen, wenn auch das Fürbittgebet noch zur Sprache gekommen wäre. Das hat für mich auch einen großen Stellenwert. Und neulich sagte ein Priester, also ungefähr sinngemäß sagte er, ich glaube zwar nicht, dass Gott nun gerade jedes Gebet hört, aber ich glaube, dass das Gebet auch unsere Aktivitäten wecken kann. Das Zweite glaube ich auch, aber ich will auch das Erste glauben. Wenn Gott sagt, unsere Haare seien gezählt, dann muss er doch auch jedes Bittgebet hören und auf seine Weise erhören. Das wollte ich sagen. Nochmal, vergelt's Gott.
Ja, segne's Gott, Sie haben völlig recht. Ich bin jetzt erstaunt, das ist ja eine Wiederholung der Exerzitien, hat mir aus dem Jahr 2005 jetzt nochmal so die Thematiken durchgeschaut, die Themen, die ich damals gehalten habe. Und Sie haben völlig recht, dass ich ein Thema unterschlagen habe, nämlich das in meiner Doktorarbeit 8. Kapitel Vorsehung und Bittgebet. Da wäre es dann auch ganz konkret geworden, auf der einen Seite, dass wir tatsächlich, dass Gott unsere Gebete und unsere Tränen hört, wie es beim Propheten Jesaja mal heißt. Das Vaterunser von Christus ist nichts anderes als ein einziges Bittgebet um das Kommen des Reiches, dass sein Wille geschieht, dass wir unser tägliches Brot haben. In Gethsemane bittet er. Und da ist natürlich dann die Frage, wie verhält sich das mit dem Plan Gottes, mit seiner Allmacht? Können wir durch unser Bittgebet die Allmacht Gottes abändern? Das ist ganz eine, also sozusagen Eingreifen in den Plan Gottes, ändert Gott seinen Plan? Das ist eine ganz eine spannende Frage und das wäre vielleicht einmal doch nochmal einen eigenen Vortrag wert. Ich habe mich heute Abend eigens noch auf dieses Thema vorbereitet und sehe jetzt gerade, dass ich das nicht gehalten habe. Also Sie sehen, es bleibt noch viel, bleibt noch einiges zu tun und man kann es noch aufarbeiten. Frau Steinwender, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Kocher. Jetzt müssen Sie mir helfen, ich krieg's glaube ich gar nicht mehr ganz zusammen. Wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, dann haben Sie bei der inneren Stimme differenziert, ob was aus der Mystik kommt, ob es die innere Stimme ist, ob es vom Heiligen Geist ist, ja, oder ob es vielleicht vom
Bösen ist.
Ja, genau. Könnten Sie das hätten Sie in einem Satz gesagt, so schnell habe ich gar nicht. Könnten Sie da vielleicht das noch einmal ein bisschen differenzieren? Was ich habe. Ja, mir fehlt da wahrscheinlich der Hintergrund
dazu. Ja, es ist schon richtig. Da geht es natürlich um die Unterscheidung der Geister. Mhm. Und zwar wieder bei Kentenich, die vorherige Zuhörerin hat ja das auch schon erwähnt. Es geht um die Einsprechungen des Heiligen Geistes, die nicht zu verwechseln sind mit mystischen Eingebungen, schreibt Kente nicht. Eine gewisse Nüchternheit ist notwendig, um zu prüfen, ob etwas aus einer krankhaften Natur, einem ungeläuterten Triebleben, nämlich Geltungs-, Macht- und Genussstreben, oder vom Bösen kommt. Ferner sind die ignatianischen Regeln zur Unterscheidung der Geister heranzuziehen. Paulus mahnt eine Wandlung und Erneuerung des Denkens an, um den Willen Gottes erkennen zu können. Damit ist angezeigt, dass es auch von der sittlichen Lauterkeit und Offenheit abhängt, ob jemand die Stimme Gottes vernehmen kann. Ein wirklich Liebender achtet auf die kleinsten Zeichen, die den Willen des Geliebten zum Ausdruck bringen, und er wird versuchen, den erkannten Wunsch des anderen zu erfüllen. Also es sind diese Unterscheidungsmerkmale, und da kann man eigentlich nur sagen, dass man um diese Gabe der Unterscheidung der Geister sehr intensiv Gott bitten soll, dass man genau erkennen kann, woher etwas kommt. Sie können vielleicht, ich habe jetzt am vergangenen Samstag einen grundlegenden Vortrag darüber gehalten.
Also ich, wenn ich das noch sage darf, ich frage einfach deswegen nach, weil ich war ja lange in der Freikirche.
Ja.
Und da habe ich das überhaupt zum ersten Mal, da bin ich auf diese schiefe Bahn gekommen, dass man eigentlich selber gar nichts mehr machen traut, weil man Angst hat, dass man Gott irgendwie ins Handwerk pfuscht.
Das ist töricht.
Ja, ich weiß, mittlerweile weiß ich es.
Und zwar ganz.
Also da bin ich einfach auch durch diese Stufe, sage ich jetzt mal, durchgegangen mit einem ganz großen Misstrauen. Darf ich das jetzt noch? Was darf ich noch? Was muss ich? Also dieses, was darf ich noch? Was muss ich als Christ? Wo du die Freiheit eigentlich verlierst. Und das ist ein ganz langer Weg und ein ganz langer Kampf. Das meine ich, Gott kämpfen lässt, bis man da wieder eine Gewissheit kriegt. Das ist jetzt, ich war dann beim Professor Frankl, habe da die Logotherapie Gott sei Dank gehört, und dann war es nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch, sondern was ist sinnvoll. Und es war eine ganz große Machete durch dieses, was muss ich jetzt als Christ, was darf ich noch, das war so schlimm. Und die Folgen, die sind noch nicht ganz weg. Und deswegen bin ich natürlich hochsensibel, wenn ich da in der Richtung was höre, was mir da vielleicht auch weiterhilft, also gut zu differenzieren und mich auch was machen zu trauen und dann zu glauben, dass der liebe Gott dann auch das Säge gibt,
ja,
das und nicht das Falsche macht oder aus Angst das Falsche zu machen gar nichts zu machen.
Also ich habe so diese innere Stimme mal vernommen, jetzt keine Audition oder Vision, aber vor einigen Jahren in einem Wallfahrtsort: bitte mich um die Gabe der Unterscheidung der Geister. Und das, wissen Sie, das brauche ich ja täglich. Jetzt hier beim Radio, da einzelne Entscheidungen sind ja enorm weitreichend. Wir haben jetzt das Haus des Medienbaus hinter uns. Wir mussten auch den Plan revidieren, ein Viertel streichen, sonst wären wir mit den Kosten überhaupt nicht hingekommen. Im Rückblick zeigt es, dass genau goldrichtig war, was wir hier getan haben. Und Sie haben ja auch das Evangelium, wo der Herr sagt, wenn du ein Haus bauen willst oder einen Turm und du kannst nur das Fundament legen, dann sollst du dir das gut überlegen, weil sonst machst du dich lächerlich. Und genau darum geht's. Wir müssen einfach schon prüfen, wie weit reichen unsere eigenen Kräfte, unsere eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Sonst machen wir uns vor Gott und den Menschen lächerlich. Also das ist, da sagt Christus selber, dass wir ganz nüchtern auch überlegen sollen und dass Gott uns den Verstand gegeben hat, damit wir ihn gefälligst auch einsetzen. Das macht ja die Würde des Menschen aus, und dass Gott ihn ernst nimmt und auch seine Bitten und seine Anliegen, so wie er sie vorträgt, formuliert. Natürlich sind wir dann gut beraten, wenn wir uns ganz auf Gott ausrichten, aber das ersetzt nicht diesen Einsatz der natürlich gegebenen Kräfte. Und der Meister der Unterscheidung der Geister, die Person schlechthin in der Kirche, ist Ignatius von Loyola. Und da gibt es das kleine Exerzitienbüchlein, das ist natürlich nicht, das bekommen Sie, können Sie in jeder Buchhandlung anfordern, aber es ist nicht leicht, das lesen Sie nicht wie ein Roman. Da müssen Sie sich durchmeditieren durch die einzelnen Sätze. Und er selber hat eine ganz grundlegende Erfahrung gemacht. Als er krank war, verletzt war nach der Belagerung der Festung von Pamplona, lag er krank da nieder. Und dann hat er diese verlogenen Ritterromane, damals schon hat es das Zeug gegeben, also diese Schundromane, würden wir heute sagen, gelesen und hat festgestellt, dass ihm das eine oberflächliche Befriedigung gegeben hat. Aber danach, wenn er die Romane wieder weggelegt hatte, blieb Traurigkeit und Leere zurück und Einsamkeit. Dann hat er die Bibel gelesen, das Leben der Heiligen. Das hat ihn am Anfang erschreckt, weil doch die Normen recht hoch sind. Aber es blieb eine tiefe Freude. Und das ist einige Zeit, einige Monate immer so hin und her gegangen. Und dann hat er sich gewundert und überlegt, woher kommt denn das? Was geschieht denn hier eigentlich? Und dann schreibt Ignatius, das war die erste Erfahrung mit der Unterscheidung der Geister. Was tut mir gut? Was ist hilfreich? Das Lesen von so einem Ritterromanen oder das Lesen der Heiligen Schrift? Was vermittelt mir tiefe Freude? Das ist ein ganz wesentlicher Grund. Wenn es von Gott ist, vermittelt es eine tiefe, meistens auch anhaltende Freude, wenn ich mich mit diesen Dingen beschäftige. Das ist die erste Regel zur Unterscheidung der Geister. Und schauen Sie, da können Sie jetzt wirklich fragen. Es geht jetzt nicht darum, dass ich bestimmte Freizeitbetätigungen schlecht mache. Wenn wir jetzt in eine Bierzeit gehen oder in eine Oper oder so, uns ablenken, einfach mal aus dem Alltag rausbrechen. Aber wenn Fun und Spaß, einfach sich nur volldröhnen mit Musik und wenn das zur grundsätzlichen Lebenseinstellung wird, dann brauchen wir uns, also wenn das nicht nur einfach jetzt mal eine kurze Ablenkung ist, sondern wesentlich mein Denken, mein Verhalten bestimmt, dann brauchen wir uns doch nicht wundern, dass die Leute, dass unsere Jugend so oberflächlich, so leer, so von Trauer und Freudlosigkeit erfüllt ist. Bloß von diesem Fun, dieser oberflächlichen Kitzel der Nerven, aber die tiefe Freude, die dann abgeht. Und das ist nur ein Punkt, man müsste jetzt noch viele nennen, aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt zur Unterscheidung der Geister. Was tut mir gut? Und schauen Sie, deshalb ist es auch wichtig, dass dieses Radio gibt, weil die verlogenen Ritterromane, das sind halt vielleicht bestimmte Musiken, die man sich endlos immer wieder reinzieht. Das sind, schauen Sie die Regenbogenpresse an. Die haben Millionen und Millionen Auflagen. Und es gibt Leute, die jahrzehntelang nichts anderes tun, als in ihrer Freizeit zu lesen, was jetzt die Prinzessin von Monaco wieder für ein Kleid anhat und warum die jetzt sich scheiden hat lassen, warum diese Diva ihre Bonbons da eigens nach Afrika einfliegen lässt. Und ein paar Kilometer von ihr verhungern die Leute, weil sie die unbedingt beim Privatflugzeug diese Bonbons braucht. Und entschuldigen Sie, den ganzen Mist. Und den ziehen sich Leute ein ganzes Leben lang rein. Und wundern sich, dass ihr Leben dann oberflächlich und unglücklich verläuft. Und Ignatius sagt, überleg dir einfach. Spitz einfach mal die Ohren deines Geistes und hör einfach mal in die Augen. Mach sie scharf. Was tut dir gut und was tut dir nicht gut? Darum geht's. Ja. Sie merken, da spielt eine gewisse Leidenschaft mit hinein, weil das eine ganz wichtige Frage für die Menschen unserer Zeit, auch für unsere Jugendlichen ist. Nichts, nochmals, damit ich nicht missverstanden werde, es geht nicht darum, dass man jetzt bestimmte Freizeitvergnügungen einfach madig macht. Da haben halt die Jugendlichen halt vielleicht einen anderen Stil als wir früher. Das geht halt mit lauter Musik oder vielleicht macht man etwas schriller. Darum geht's nicht, sondern dass man auf die Dauer überlegt, was tut dir wirklich gut und was nicht.
Ich habe jetzt mehr so gemeint, auf die innere Stimme hören, geh jetzt oder bleib da oder mach das oder mach ich, inwieweit man sich darauf verlassen kann oder ja, da.
Es geht nur, wenn Sie ganz in der Stille sind, wenn Sie das gelernt haben, in der Meditation ganz ruhig zu werden, abzuschalten und vielleicht wirklich nur den ganzen Lärm wegzulassen, dann können Sie im Inneren es manchmal vernehmen, was der Herr von Ihnen möchte.
Und auf das kann man sich dann...
In der Regel schon. Gut, eine letzte Garantie wird es auf dieser Welt nicht geben. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel vernommen, bau dieses Haus.
Ja, sowas habe ich gemeint.
Mhm. Ja, es ist Zeit, mach's jetzt. Mhm. Also ohne jetzt das kann ich nicht beschreiben, ohne eine Stimme irgendwie einfach ja. Das war wie eine innere Gewissheit einfach ja. da. Mhm. Das ist ganz schwierig zu umschreiben.
Mhm. Gut, aber wenn man das Buch vom
Ignatius, das Exerzitienbüchlein.
Ich denke, ich brauche es auch, ja.
Meditieren Sie es durch, arbeiten Sie es durch, es wird großen Gewinn für Sie bringen.
Ansonsten bin ich einfach unendlich dankbar, dass es Radio Horeb gibt. Das ist für mich fast immer ein theologischer Kurs, so ein Tag, was da so alles, was man, ja, ist schön. So. Empfinde ich so.
Ja,
ich und dann kann man auch besser argumentieren, weil man einfach die Argumente hat.
Ja, klar.
Vielen Dank.
Bitte sehr, danke sehr. Ja, es warten drei Zuhörerinnen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld, dass Sie nicht aufgelegt haben. Eine Zuhörerin begrüße ich. Grüß Gott.
Hallo.
Ja, sie ist noch Sendung.
Ja, ach ja, danke. Herr Pfarrer Kocher, ich danke auch mal recht herzlich für das Radio. Ich habe jetzt 3 Jahre das Radio. Mein Mann ist damals gestorben und ich hätte es nicht so überstanden, überhaupt nicht. Ich habe oft den ganzen Tag Radio Horeb gehört, habe mich hingelegt, wenn ich nicht mehr stehen und gehen konnte. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Aber ich bin halt laufend krank und die Vergangenheit ist mit dem Tod meines Mannes so wieder so hochgekommen. Und vielleicht sollte es auch sein, er konnte mir nicht helfen, gerade in der Angelegenheit des Beichtens. Wir haben gehofft, dass ich das schaffen würde. Und es ist eben manches dann nicht gemacht worden, weil ich nicht zur Beicht gehen konnte. Und ich habe das von Kindheit an. Als ich 14 Jahre, ich musste also jeden Monat gehen, und als ich 14 Jahre alt war, dann kam das Ende des Krieges und dann löste sich alles auf und ich bin dann nimmer gegangen. Und wenn dann immer, ich bin aber immer in die Kirche gegangen. Es ist nur so, dass ich meine, nicht ehrlich genug gebeichtet zu haben. Und ich habe irgendwo einen versteckten Stolz, vielleicht auch. Aber es sind natürlich Dinge aus der Kindheit, vielleicht auch ein gebrochenes Urvertrauen. Aber ich will mir dann nicht irgendwie wieder selber, wie soll ich denn sagen, mich entschuldigen. Mhm. Ich bräuchte einfach, ich bin jetzt alt und ich möchte endlich nicht mehr nur geistigerweise die Heilige Kommunion empfangen. Ich bräuchte fast einen Pfarrer von Ars. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich weiß nicht wirklich nicht, wie ich es machen soll. Und ich möchte da endlich, obwohl ich immer dabei bin bei der Gemeinde, aber das Letzte nicht machen kann und nicht traue, wegen der Heiligen Beicht. Und ich möchte jetzt auflegen, weil ich so schlecht höre und werde am Radio weiterhören. Herzlichen Dank, vergelt's Gott, Herr Pfarrer Kocher.
Ja, segne es Gott, das ist ganz großartig. Ich freue mich sehr, dass Sie den Mut haben, das anzusprechen. Sie sagen, mit 14 Jahren war der Krieg vorbei. Das heißt, über viele Jahrzehnte haben Sie dieses seelische Problem mit sich herumgeschleppt. Und es ist eine große Gnade, dass das jetzt aufbricht, dass Sie das jetzt mir anvertrauen können. Natürlich prägen uns bestimmte Erfahrungen, vielleicht auch, dass ein Beichtvater mal unklug nachgebohrt hat, bei Dingen, die uns sehr wehgetan haben oder wo wir uns schämen, die vielleicht mit dem 6. Gebot zu tun haben, ich weiß es nicht. Und das prägt dann Menschen und kann geradezu zu einer Blockade führen. Ich würde Ihnen vielleicht Folgendes sagen, dass Sie einfach beten. Ich habe das auch erprobt in den vergangenen Monaten und Jahren, wenn bestimmte Erfahrungen hochgekommen sind. Herr, komm du hinein in all diese Blockaden. Komm du hinein in all das, was mich kränkt. Herr, segne du all das, was es mich abhält, mein Herz einem Priester öffnen zu können. Wenn Sie das immer wieder auch tun, wenn es Ihnen gerade in den Sinn kommt, im Tag über, wenn Sie vielleicht am Morgen Ihre Gebete sprechen, werden Sie erleben, dass der Widerstand langsam sich auflöst. Also Herr, komm hinein in diese Blockaden, segne du das. Segne hier meine Ablehnung, meine Gefühle und komm hinein. Und dann gibt es sicher im Gotteslob oder auch, ja, ich kenne zum Beispiel ein Buch von Francisco Luna, Wie beichte ich richtig, gibt es so Handreichungen, einen geistlichen TÜV, einen Gewissensspiegel, wo sie dann die Gebote Gottes vor sich haben und anhand von denen sie sich prüfen können. Ich würde Ihnen allerdings dringend raten, jetzt beim ersten Mal, nachdem Sie jetzt nach so langer Zeit nicht waren, Jahrzehnte, ein ganzes Leben eigentlich, jetzt nicht in den Beichtstuhl zu gehen, sondern ein Beichtgespräch zu suchen. Sie schauen sich die Priester genau an. Das sollte jemand sein, der zu Ihnen passt, der Verständnis hat, der das vielleicht nicht gleich lospoltert und sagt, was, so lange sind Sie nicht gegangen, der einfach mal geduldig zuhören kann und der auch Verständnis hat für Ihre Unsicherheit. Und suchen Sie sich da einen Priester Ihres Vertrauens aus und bitten Sie ihn um ein Beichtgespräch und Sie werden sehen, dass das ein großer Durchbruch ist. Bitten Sie auch den heiligen Pfarrer von Ars und die Heiligen dieser Beichte, dass sie Ihnen helfen. Und Sie werden sehen, dass es ein ganz großes Geschenk ist, vor allem wenn Sie dann auch jetzt nicht nur geistlich, sondern wirklich körperlich, möchte ich fast sagen, leiblich ihn aufnehmen können. Ich wünsche Ihnen, dass Sie es schaffen. Danke sehr. Ja, als Frau Albiers aus Konstanz ist in die Nächste. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher. Ich wollte zu der Hörerin etwas sagen, die so sehr leidet unter der Lieblosigkeit und Härte ihres ganzen Lebens von klein auf, die nicht angenommen wurde von ihren Eltern. Im Radio Horeb gibt es ja jeden Mittwoch um 22 Uhr die Heilungsgebete und die Gebete vom Herr Pater Bob, die sind ganz hervorragend in dieser Hinsicht, weil er da von der Empfängnis bis zum ersten Lebensjahr diese Ablehnung und Härte aufgreift und dann eben vor Jesus bringt und Jesus direkt bittet um die Heilung und dann auch vom ersten bis dritten Lebensjahr. Und es ist dann eine Woche später oder vom dritten bis sechsten. Es wechseln ja die verschiedenen Seelsorger, aber Pater Bub macht gerade diese Seelsorge-Heilungsgebete, wo man Jesus auch direkt bittet. Man muss Jesus direkt bitten, dass er hilft und er heilt.
Ja, das ist richtig.
Ja, es möglichst gibt jeden Tag, wenn man diese Härte spürt und die Ablehnung und meint, man kann nicht lieben, dass man Jesus bittet, dass er ins Herz kommt und die Wunden heilt nach und nach, tut er es.
Das ist so wunderbar, was Sie sagen. Und in der schwierigen Zeit so der letzten Jahre, als bei mir auch vieles aufgebrochen ist, gerade auch in diesen Zeitabschnitten, die Sie erwähnen, war für mich das Wort eines der größten Psychologen des letzten Jahrhunderts ganz wichtig. Ja. Er hat den unglaublichen Satz gesagt, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Ja. Nochmals, es ist nie zu spät.
Das kann man gar nicht glauben, wenn man es selber anders erlebt hat.
Genau, und das geht nur dadurch, aus der Sicht des Glaubens meines Erachtens, dadurch, dass man glaubt, dass der Herr die Verwundungen erstens mal der Vergangenheit heilen und auflösen kann. Mhm. Er will nicht, da bin ich mir ganz sicher, dass seine Kinder mit diesen Kränkungen, mit vielleicht Neurosen, Psychosen oder was auch immer, Festlegungen herumlaufen. Er will uns davon befreien. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir ein ganz tiefes Vertrauen zu ihm entwickeln und das Hadern und das Zweifeln an ihm einstellen, indem wir es lernen, es anzunehmen, dass unser Leben so verlaufen ist, wie es verlaufen ist, dass es gut so war. Das ist ja die Kunst. Zu sagen, ja Herr, es hat, wie bei Mutter Angelika, da hat es einen Sinn gehabt. Die hätte nie diesen Fernseher hinstellen können, diesen Fernsehsender, wenn sie nicht eine so harte Kindheit gehabt hätte. Das heißt, Gott hat das benutzt, um etwas Gutes zu machen. Und bei mir war es vielleicht nicht so wie bei Mutter Angelika, aber in anderer Sicht ganz ähnlich. Also Gott lässt das zu, um auch etwas Gutes daraus zu bewirken. Und das wird Ihnen nur dann aufgehen, wenn Sie Gott einfach loben und preisen für Ihr Leben, so wie es war, mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Verletzungen, mit allem, was es eben so mit sich gebracht hat. Und Sie werden dann einen Punkt kommen, in dem Sie ganz versöhnt auf dieses Leben schauen können. Das ist natürlich, das sind Prozesse, die sind sehr schmerzlich und die gehen nicht von heute auf morgen, aber es ist ja wichtig, dass wir zumindest mal das Ziel sehen. Zum anderen gibt es diese Exerzitien bei Pater Hans Buob live. Es ist die längste Exerzitienform bei ihm. Sie dauert 9 Tage. Tage des Heils und der Versöhnung. Da geht er diese 8 Lebensabschnitte nach Erikson durch. Sie sind sehr zu empfehlen. Wenden Sie sich bitte an Pater Buob und sein Exerzitienteam. Es gibt eine Warteliste. Also da kommen Sie nicht einfach so hin. Deshalb sollten Sie, wenn Sie das vorhaben, möglichst bald dann noch umsetzen. Pater Hans ist auch schon 75 Jahre. Wer weiß, wie lange das noch angeboten werden kann. Ich habe selber das gemacht und als einen großen Aufbruch empfunden.
Pfarrer Kocher, ich habe nicht meinetwegen angerufen, sondern wegen der Hörerin, die immer wieder anrufend ruft in ihrem Sender bei jeder Gelegenheit, die so leidet, weil sie nicht verzeihen kann. Sie kann ihren Eltern nicht verzeihen und sie meint, sie kann nicht lieben. Und ich denke, dass ihr diese Heilungsgebete gut tun würden vom Pater Bob, die er eben immer wieder mittwochs um 22 Uhr betet, eine halbe Stunde. Und dass sie sich halt direkt an Jesus wendet, dass er sie halt, sie leidet ständig. Ich höre das jetzt seit einem Jahr, bei jeder Gelegenheit sagt sie dasselbe. Und deshalb habe ich gedacht, ich muss das mal sagen, dass sie das mal einschaltet und sich an Jesus wendet.
Ja, das ist ganz wichtig, was Sie sagen. Wir werden aus eigener Kraft nie vergeben können. Das geht nur, also gerade wenn die Verletzungen sehr tief sind und unser Leben sehr negativ geprägt haben, das geht nur, wenn wir immer wieder ganz demütig sagen, Herr, ich schaff's nicht, hilf du mir, vergib du doch durch mich hindurch. Mir hat es zum Beispiel auch geholfen, jetzt ganz konkret den Film The Passion von Mel Gibson anzuschauen. Da sieht man ja, wie Christus ganz realistisch dargestellt, gegeißelt wird, ans Kreuz genagelt wird. Wenn man da mal bedenkt, was der Herr für uns erlitten, was er für uns getragen hat, da fällt es dann schwer zu sagen, ja, ich bestehe trotzdem auf meiner Unversöhntheit. Wenn Christus am Kreuz für seine Henker betet und sagt, Vater, vergib ihnen, und dann stelle ich mich daneben, aber ich vergebe nicht, denn meine Eltern haben mir das und das angetan. Das ist ja wirklich derart lächerlich. Also wenn man das einfach mal so von diesem ganz konkreten Hintergrund her betrachtet, das kann eine Hilfe sein. Jeder muss da selber so seine Mittel finden, die ihm eine Stütze sein können. Danke, Frau Albiers aus Konstanz haben Sie angerufen. Wir nehmen Frau Eberfeld auf Sendung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Pfarrer Kocher.
Grüß Gott.
Das ist jetzt sehr seltsam, übers so live. Das habe ich noch nie gemacht. Mir war Ihr Satz sehr wichtig mit der Unterscheidung, was tut mir gut. Und
ja.
Es ist, mir geht so, immer wenn ich in einem, oft schon Urlaub im Kloster, also Urlaub kann man es nicht nennen, ich habe immer mitgebetet oder mitgeholfen, dann geht es mir wunderbar und wenn ich weggehe, geht es mir ganz schlecht. Also wie schlecht es mir da geht, das möchte ich hier öffentlich gar nicht sagen. Jetzt bin ich seit einem Jahr wegen Depressionen krankgeschrieben und ich sage mir, es sind keine Depressionen. Ich habe eine unwahrscheinliche Sehnsucht, mehr einem klösterlichen Leben angeschlossen zu sein. Also eintreten kann ich nicht mehr. Ich bin geschieden, habe 3 Kinder, lebe aber seit 10 Jahren alleine. Und ich spüre das immer wieder, auch wenn ich die Bibel aufschlage, wenn ich bete, wenn ich Jesus frage, immer wieder kommen solche Antworten aus der Bibel mit der Nachfolge Jesu. Und es zieht mich so. Ich bin mir aber nicht sicher, ob mein Geist so klar ist, dass wenn ich jetzt unterscheiden will, ist das jetzt bei mir irgendwas Krankhaftes? Kommt das aus einer Depression? Ist das dann Weltflucht?
Ich verstehe, was Sie meinen, ja. Es kann Situationen geben, wo wir selber, oder es ist oft so, wo wir selber nicht klar sehen. Und bei den großen Heiligen war es übrigens ganz gleich. Padre Pio zum Beispiel konnte bei vielen, die zu ihm kamen, messerscharf sagen, deine Berufung ist das und das.
Oder ja, so jemand würde ich gerne treffen.
Der Herr will das und das von dir. Für sich selber tappt er völlig im Dunkeln. Für sich selber war er völlig auf die Hilfe anderer angewiesen. Das lässt Gott so zu, vielleicht auch um uns in der Demut zu halten.
Ja.
Und so kann es auch, wird es auch bei Ihnen sein, dass Sie jemanden brauchen, der Sie sehr, sehr gut kennt. Es braucht nicht unbedingt ein Priester sein, kann sehr hilfreich sein.
Ja gut, ich bin seit etwa 10 Jahren in geistlicher Begleitung und,
ja.
Und habe auch nur mit dieser Hilfe noch eine Ausbildung geschafft, zur Jugend- und Heimerzieherin, aber ich bin da dort konnte ich nicht so das Leben, also ich konnte dort, ich habe gebetet beim Essen oder konnte davon erzählen, aber das kam da nicht wirklich an von den äußeren Bedingungen her.
Ja.
Bei den Kindern und Jugendlichen und auch bei den Familien kein Problem. Das war dann eher von der Arbeit her nicht so angebracht. Und
was meint jetzt Ihr Geist, Ihr begleitet zu Ihrem Wunsch, im klösterlichen Umfeld zu leben?
Er sieht ja, wie mir das dann gut tut, aber er sieht auch, er würde mir sofort was sagen, wenn er was wüsste, wo ich das machen kann. Es gibt halt für Menschen wie mich keine Chance mehr oder da irgendwie Anschluss zu kriegen.
Müssen Sie natürlich die nähere Lebenssituation kennen. Ich kenne kontemplative Klöster, die sind sehr, sehr, aber gut, das müsste man natürlich schauen, ob das für Sie in Frage kommt, sehr, sehr dankbar für Leute, die ihnen Besorgungen von außen her erledigen, die sind in einem Arbeitsverhältnis. Das sind natürlich ganz spezielle Anforderungen und die auch, also von außen her bei diesen Klöstern mitarbeiten, aber das müssen wir natürlich im Einzelnen noch prüfen.
Ja, genau sowas suche ich. Also es muss nicht einmal finanziell sehr, aber es ist jetzt die Frage, wie kann ich das prüfen? Ich meine, ich prüfe das immer, wenn ich dann zum Beispiel Altötting im Gästehaus, da ist mein Leben dann ganz anders. Da kann ich morgens in aller Frühe aufstehen, kann mitbeten. Es geht mir wunderbar. Und wenn ich dann wieder weg muss, und dann, so wird es nicht nur mir gehen, so wird es ganz vielen Menschen gehen, das sehe ich schon so.
Ja, ja. Da müssen wir natürlich jetzt nachgehen, warum das dann zu Hause so belastend ist, was sie dort erleben, wo sie diese Freiheit nicht empfinden.
Seit etwa 2 Wochen habe ich das erst mit dem Radio Horeb entdeckt, dass ich das ja hier hören kann und kann jetzt immer, Gott sei Dank, mitbeten.
Vielleicht versuchen Sie einfach, das zum Schluss, wir müssen natürlich jetzt persönlich sehen und mit Ihnen darüber sprechen, wie Ihre Situation ist, wie Sie selber auch sozusagen persönlich aufgestellt sind. Aber vielleicht kann eine große Hilfe, Sie haben es als Radio entdeckt, für Sie sein. Das hilft auch bei Depressionen, für dass Sie sich sehr klar an ein Gerüst halten.
Das hilft mir seitdem. Also meine Depressionen sind sowieso weg.
Ja, das ist ganz wichtig. Zum Beispiel
ist eine andere Geschichte, kann man auch unter der Vorsehung, Vorsehung ist sowieso, habe ich schon sehr viel erlebt und für mich ist das Ganze auch eine Vorsehung gewesen, dass es hieß, ich hätte Depressionen, einfach um mir diese Zeit zu geben, darüber nachzudenken, wie das jetzt weitergeht.
Vielleicht, dass ich das Ihnen noch zum Schluss weitergeben kann, beim Säkularinstitut, bei einer geistlichen Gemeinschaft, die gibt es ja auch in der Welt draußen, dass da mal schauen, ob das eine Möglichkeit für Sie besteht. Oder wenn Sie jetzt, wie Sie gesagt haben, das Radio neu entdeckt haben, es sind ja ganz genau durchstrukturierte Zeiten bei uns, in der Mittagszeit, Nachmittag der Barmherzigkeitsrosenkranz, der Vesper, dass Sie sich vielleicht versuchen, hier ein Gerüst für den Tag, das Ihnen möglich ist, anzulegen und das Sie durch diese Zeit hindurchträgt. Auch ganz bewusst den Segen, den die Priester mit der Spenden aufnehmen, damit die Kraft, die damit verbunden ist, Ihr Leben erhält und erleuchten möge. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ja, wir sind ans Ende der Sendezeit angelangt. Ich darf noch hinweisen, dass es eine CD-Box gibt mit allen 10 CDs über die Vorsehung Gottes. Sie können diese beim CD-Dienst bestellen unter der Nummer 0700 7525 7525. Für Spenden sind wir natürlich dankbar. Es sind also 2 CD-Boxen mit allen 10 CDs zum Thema der Vorsehung Gottes. Ich danke für alle Beiträge, für alle Fragen, die Sie gestellt haben. Ich glaube, da ist schon ganz Wesentliches auch deutlich geworden. So darf ich Ihnen noch den Segen spenden. Der Herr begleite Sie mit seiner Vorsehung, er leite Sie und führe Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.